Ja, wenn man so frisch in einem neuen Jahr drin ist, dann hat man sich auch noch viel zu erzählen. Martin und ich melden uns zurück mit dem frisch geschwebelten Kölsch und es sind stubersche 105 Minuten geworden am Ende.
Ja, nach langer Abstinenz haben wir gegönnt, haben wir euch gegönnt und haben uns dann auch natürlich wieder ein wildes Potpourri aus der Sportwelt gegönnt. Wir haben angefangen mit ein bisschen Darts, haben Luke Littler einmal in den Himmel gelobt und sind dann aber natürlich abgebogen in Richtung Amerika. Es wird wild in der NFL und ich sehe nicht so rosige Zeiten für die Packers. Banks sieht's natürlich immer anders.
Ja, also jetzt sind wir auch schon viel zu weit gekommen, um jetzt den Hype-Train zu verlassen. Nur ein schlechtes Spiel wird mich natürlich nicht davon abbringen. Fußball geht wieder los, haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen und ansonsten ist nächste Woche wieder Handball-WM, aber das gibt es alles jetzt natürlich in den kommenden 105 Minuten. Viel Spaß damit!
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Block? Monster! Und Touchdown für New England!
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Mittwoch 14.18 Uhr, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch nach langer Abstinenz. 2 Wochen Pause, beziehungsweise für euch sogar 3 Wochen Pause, geht's frisch rein ins neue Jahr. Frohes Neues, Bengt!
Ich glaube, es ist gerade noch drin, dass dich auch Dirk und Arne nicht lynchen würden dafür, dass man noch frohes Neues sagt. Ich bin da sowieso ein bisschen liberaler unterwegs, aber wünsche dir natürlich auch ein frohes Neues. Wie lief dein Start ins neue Jahr?
Oh, ich kann mich nicht beschweren. Ich sitze gerade wieder zu Hause bei mir und es, also in diesem Moment, wo wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, fängt es hier an zu schneien. Obwohl das wirklich die letzten Tage nicht, also ohne Ankündigung war. Aber jetzt wird es hier richtig weiß, also bleibt auch liegen. Wobei, das ist für mich gar nicht so dolle. Ich habe es nämlich geschafft, tatsächlich also Silvester noch zu überstehen und mich danach dann erstmal in die nächsten 3-4 Tage Krankheit zu verabschieden. Auch, also durch das eigene Verfehlen, weil ich einfach an Silvester ein bisschen zu kalt angezogen war. Und dann hat es mich erwischt.
Ja. Was hast du Silvester getrieben?
Wir waren in Hannover, ich war bei Yannick. Und haben da Silvester...
Hannover, tolle Stadt.
Ich war das erste Mal so richtig in Hannover. Also ansonsten immer nur irgendwie durchgefahren. Muss aber auch ehrlich sagen, habe natürlich nicht so viel gesehen. Aber genau, sind da ins neue Jahr gestartet. Und dann, aber der Rückweg hat sich ein bisschen schwierig angestellt. Und dann irgendwie lange draußen gewesen. Und nie so viel angehabt, beziehungsweise nur eine Winterjacke, keine Mütze. Und dann dankt dir das der Körper wirklich so in einem... Dann auch, ich hasse diese Tage, so diese 1-2 Tage, wo du weißt, okay, du hast übertrieben, du wirst jetzt krank, du kannst jetzt auch nichts mehr tun, du musst es einfach über dich ergehen lassen. Und in dieser Phase befinde ich mich jetzt gerade und lasse es einfach über mich ergehen.
Ey, Kamillentee mit Honig, der ist es. Kann ich dir aus erster Erfahrung sagen oder aus erster Hand Erfahrung sagen, weil immer wenn ich krank werde, trinke ich einen Kamillentee mit Honig. Ich trinke sonst halt nie Tee, weil also Newsflash, Tee schmeckt kacke und jeder, der dir was anderes versucht zu erzählen, der lügt. Immer wenn ich dann halt einen Tee trinke, dann wirkt er auch. Also mein Antibiotikum ist Kamillentee mit Honig, von daher solltest du vielleicht mal probieren. Aber klingt doch auch trotzdem nach einem schönen Fest, mit dem ihr ins neue Jahr gestartet seid.
Ich muss dir direkt mal Kontra geben, weil ich trinke seit Jahren jeden Tag Tee. Und also Tee ist der bessere Kaffee. Ist jetzt natürlich wieder das ist eine Außenseitermeinung.
Kaffee schmeckt auch kacke.
Na gut, Tee kannst du halt natürlich auch mit Koffein trinken, aber ich trinke Tee wirklich einfach, weil es mir gut schmeckt. Und ich mag heiß trinken, gerade am Morgen, also ist das mein Go-To-Ritual quasi. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so dieses Antibiotikum zu sagen, okay, ich fange jetzt an Tee zu trinken, weil das wirkt bei meinem Körper scheinbar nicht mehr.
Ja, Kamillentee mit Honig musst du probieren, weil den hast du ja vorher nicht getrunken.
Das stimmt.
Also da würde ich drauf wetten, dass dein Go-To-Tee nicht Kamillentee mit Honig ist. Ja, aber mein Silvester war auch toll, danke der Nachfrage, aber war richtig schön. Abseits davon, wie war Weihnachten, müssen wir auch noch kurz abhandeln?
Boah, das ist quasi fast wie ein Monat her. Aber Weihnachten war bei mir sehr, 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 sehr unspektakulär. Also nichts irgendwie Besonderes gewesen. Heiligabend mit der Family, dann die ersten und zweiten Weihnachtsfeiertage mit der Großfamilie. Und dann bin ich am 27. hoch in Richtung Norden zu Paula. Haben da noch ein paar Tage zusammen gemacht. Und deswegen also sehr, sehr entspannte, sehr, sehr besinnliche Weihnachten ohne irgendwie großen Stress. Bei dir auch oder leider nicht?
Ja. Ja, das war alles entspannt und vor allem die Zeit danach war halt auch mal ganz geil. So endlich mal ein bisschen runterfahren und auch mal eine Zeit lang nichts tun, das war sehr, sehr viel wert. Hab mich mal wieder ein bisschen mehr meiner PlayStation und meiner VR-Brille gewidmet und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also bin nach wie vor ein Zocker, musste ich feststellen.
Was wurde gezockt?
Ich habe sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Ich habe ein neues Spiel auf meiner VR-Brille ausprobiert, Tetris. Das war sehr gut. Da war mir aber auch aufgefallen, so wirklich, wenn dich jemand fragt, okay, was sind deine Hobbys, ist Tetris schon eins der uncoolsten Dinge, die du antworten kannst. Also Tetris, geiles Spiel, aber es ist halt geil, wenn du so 8 bist und gerade das erste Mal Gameboy spielst. Aber ich sag dir, auf der VR-Brille, geile Experience. Musst du auch mal ausprobieren, wenn du dann irgendwo irgendwann in der Nähe bist. Und ansonsten habe ich mit hier Jona und Felix aus der Redaktion auch noch ein bisschen The Crew gespielt, ein Autorennspiel. Also war schön. Ich konnte die Zeit gut nutzen, um mal wieder ein bisschen zu entspannen. Und entsprechend jetzt auch mal ein ruhiger Start in 2025. Kann gerade ein bisschen vorausplanen, das ganz gut. Hab mir Urlaub für Karneval eingereicht und deswegen wird eine gute Zeit.
Boah, das muss ich auch noch machen. Ich habe noch nicht mal Urlaub eingereicht, wobei der ist bei mir quasi eingeplant, weil Karneval ja dieses Mal auf den März fällt, also aufs 1. März. Also quasi Wochenende und dann geht's da rein.
Ende Februar, Anfang März. So.
Und dann haben wir, glaube ich, am 1. oder, jetzt nagelt mich nicht auf den Tag fest, auf jeden Fall der Sonntag davor ist DVV-Pokalfinale in Mannheim und dann ist der Plan aktuell gerade so, dass wir dann quasi direkt durchfahren bis entweder Köln oder Düsseldorf. Wobei, das habe ich jetzt ja generell geklärt, dass ich mein Karneval gerne in Köln verbringen möchte. Das, also seit dem 11.11. ist da ja Düsseldorf nur noch die zweite Wahl. Aber ist noch ein bisschen hin bis dahin. Aber, also, weil ja, du gerade...
Ich glaube, die Karnevalswoche wird in Düsseldorf auch nicht so schlimm wie der 11.11. Ich glaube, das kann man dann schon mal machen, aber schauen wir dann mal. Aber das klingt doch danach, als würde es auf jeden Fall ein Kölsch zusammengeben an Karneval.
Kann gut passieren. Wir haben noch nie einen Kölsch zusammen getrunken, glaube ich.
Das mag gut sein, ja. Ja, das mag gut sein, weil also der eine musste dem anderen ja auch nie 6 ausgeben.
Das stimmt, ist auch eingeschlafen. Neueres Vorsatz, wir bringen das wieder zurück. Wobei müssen wir eigentlich heute anfangen und wir haben es natürlich nicht vorbereitet.
Ja, das stimmt. Aber ist auch okay, weil im Februar stehen dann ja so eine Sachen wie das All-Star-Weekend an und der Super Bowl und all so eine Scheiße. Also
ich liebe es.
Champions League ja auch wieder zurück.
Ich liebe es, dass du das All-Star-Weekend mit dem Super Bowl vergleichst.
Ich habe nur gesagt, welche Dinge anstehen und beide passieren im Februar. Um mehr ging's nicht.
Okay, weil bevor wir uns, weil das ist ja irgendwie der große Elefant im Raum und da können wir gerne gleich drauf zu sprechen kommen, dass in der NFL jetzt die heiße Phase losgeht. Lass einmal noch kurz Darts abhandeln. Also sowohl deinen Dart,
ja, sehr gerne.
Sowohl dein Dartabend, aber lass mal erst mit dem 17-jährigen Weltmeister anfangen. Ich möchte von dir wissen, bist du Team Luke oder bist du Team gegen Luke?
Ja, ich bin natürlich Team Luke, aber ich war auch schon immer Team Luke Littler und werde auch immer Team Luke Littler bleiben, weil er halt auch einfach, also ich mag es ja einfach, wenn was Neues, Frisches dazu kommt. Das war ja genauso ein bisschen bei Max Verstappen die Thematik vor 5 Jahren, als der halt einfach wirklich wie Mayhem sich mit Autoscooter an die Spitze gefahren hat. Und Dinge, die halt einfach mal ein bisschen anders passieren. Wir haben uns letztes Jahr ja auch, glaube ich, schon drüber unterhalten. Da gab es mal einen so einen Leck, wo er über Bull gefinisht hat. Und dann alle gesagt haben, boah, das kann er doch nicht machen, der kann doch hier nicht Bull finishen, das ist ja arrogant und abgehoben. So, ja mein Gott, lass ihn doch. Also es ist ganz cool, dass er halt mal ein paar Dinge anders macht. Ich finde, man hat diese Darts-WM schon gemerkt, dass Luke Littler sich auch entwickelt hat. Also er hatte ein paar Startschwierigkeiten, da ist dieses Jahr ein bisschen Nervosität dazugekommen. Die Leichtigkeit, die letztes Jahr dabei war, die hat er versucht zu erzwingen. So vor allem ein, zwei Mal, ich glaube, in seinem Achtelfinale oder Sechzehntelfinale ist mir das aufgefallen, da hat er 2 Darts nicht getroffen und fängt dann an, halt so Spökes auf der Bühne zu machen. So zeigt dann mal nach rechts oder guckt dann mit dem Fernrohr in die andere Richtung. Hast du dann auch schon gemerkt, okay, gut, da versucht er gerade ein bisschen eine Show abzuziehen. Aber im Endeffekt muss er für sich selbst wissen, ob es funktioniert oder nicht. So, er hat es im Laufe des Turniers dann eingestellt, ist aber gerade einfach der beste Darter auf diesem Planeten. So, und das hat er gezeigt. Und wie du innerhalb von einem Jahr von ich habe keine Weltranglistenposition auf die 2 springen kannst. So, ja. Ich finde, es gibt keine Möglichkeit, nicht Team Luke Littler zu sein.
Ja, die einzige Möglichkeit, die jetzt ja auch quasi, also von einigen eingenommen wird, ist zu sagen, gut, der Typ ist jetzt schon so gut und also warum sollte der denn schlechter werden? Und warum sollte der denn jetzt nicht die nächsten 20 Jahre diesen Dartsport oder, keine Ahnung, kannst ja wahrscheinlich viel, viel länger den Dartsport betreiben, warum soll er jetzt nicht über Dekaden diesen Sport quasi dominieren? Was ich auch nicht glaube, weil das haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder häufig gesehen. Das hat schon auch sehr, sehr viel mit der Birne zu tun und du wirst dann auch Phasen haben, wo du nicht mehr so gut bist und Ich bin da bei dir. Für mich ist Luke Littler das Beste, was diesem Dartsport passieren hätte können. Er ist ein absoluter Superstar. Der Typ ist 17 und jetzt schon, wobei ich glaube, jetzt ist er sogar schon 18. Ich glaube, er ist jetzt, oder er hat jetzt irgendwie...
Ich glaube nicht. Also der war da irgendwie 17 Jahre und 300 irgendwas Tage, aber ich glaube Anfang 300 Tage.
Ja, okay. Auf jeden Fall, er wird irgendwann bald 18, soll aber nichts von dem Ding wegnehmen. Das ist, finde ich, also eine heftige Leistung ist, was der...
13 Tage noch, am 21. Januar.
Na, dann genieß mal noch deine Kindheit, Luke Littler. Wobei, die hat er, glaube ich, auch nicht mehr so richtig. Was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, das, was du angesprochen hast, von wegen mit diesem Druck umzugehen. Natürlich ist es ein ganz anderer Druck. Letztes Jahr kommt er zur WM und niemand kennt ihn so richtig. Außer jetzt natürlich die Dart-Nerds. Die wissen, dass er da irgendwie schon eine unfassbar gute Jugend gespielt hat. Aber so auf diese ganz, ganz große Bühne und spielt sich dieses Turnier quasi in den Rausch rein. Und in diesem Jahr erwarten alle von ihm, dass er es gewinnt. Und er erwartet es von sich selber auch. Und sich dann da quasi das jedes Mal Abend für Abend wieder selber zu beweisen und dann auch... Also knappe Spiele zu gewinnen, aber dann auch andere Spiele zu haben, wo du vorm Fernseher sitzt und dann einfach so den Kopf schüttelst, weil du nicht drauf klarkommst, was der Typ mit dem Scoring anstellt. Er öffnet quasi jedes Leck mit drei Perfekten und jedes Mal klafft dann da dieser Neun da. Also ist schon crazy und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, da einfach nur zuzugucken.
Ja, absolut. Und genau das sind die Spieler, auf die du dich dann halt so freust. Ich meine, das siehst du ja allein schon an den Ansetzungen. Der hat immer das letzte Spiel bekommen, weil es immer Primetime war, wenn Luke Littler spielen sollte. Und der Mann ist das Gesicht der neuen Generation. Und ich glaube auch durchaus, dass er die nächsten Jahre on top bleiben wird. Aber wir müssen jetzt nicht so tun, als wird es jetzt die nächsten 20 Jahre Luke Littler Supremacy und der wird der neue FC Bayern und gewinnt alles. Weil im Endeffekt, bei so einer Darts-WM, es ist ein Spiel und du bist raus. So, und da brauchst du vielleicht einmal ein unglückliches Seeding, dass du in einem Viertelfinale auf MVG triffst. Und dann, war es das dann halt auch schon eventuell. Weil da sind wahnsinnig viele Darter auf diesem Planeten, die Möglichkeit haben, Luke Littler zu ärgern. Und wenn du dann irgendwann mal dich ans Gewinnen gewöhnt hast, dann bist du vielleicht in einem Moment mal nicht konzentriert genug, triffst dein Doppel nicht und dann fängt die Denkmaschine an und dann bist du kurz raus. Ja, dann ist es auch genug. So, dann kannst du bei so einer Darts-WM halt auch mal schnell innerhalb von einem Spiel rausfliegen, obwohl du der klare Titelfavorit warst. Weil, also, die sind alle in der Lage, ein Average über 100 zu spielen und dann ist es halt Formsache. Ja, und auch die wird Luke Littler irgendwann mal verlassen, dass er halt nicht immer auf der Welle schwimmt, sondern vielleicht sich auch mal reinkämpfen muss. Er hatte ein paar schwierige Phasen dabei bei der Darts-WM und hat das für den 17-Jährigen überragend gut gemacht. Also da kann man auf jeden Fall wirklich nur seinen Hut davor ziehen. Und dass er 17 ist, klingt schon krass, aber was noch viel krasser klingt, ist Geburtsjahr 2007. Also ich finde, die hier Conclusion zieht man immer nicht, so wenn man mal dran denkt, ja... Damals ist Deutschland Handball-Weltmeister geworden und Luke Littler ist da gerade zur Welt gekommen. Das war halt schon verrückt.
Ja, vor allem, also das Geile in dem, und ich habe es jetzt auch zu Beginn des neuen Jahres quasi mitbekommen, kriegst du ja immer auf Instagram diese Statistiken von wegen, ja, XY, der Jahrgang darf jetzt Führerschein machen, der Jahrgang darf jetzt Alkohol trinken und der Jahrgang wird jetzt quasi volljährig. Und da ist ja dann quasi Littler reingefallen, genau in diesen Jahrgang. Und ich finde, und also mein Gott, gerade in den letzten Monaten, jetzt bevor diese WM losgegangen ist, keine Ahnung, ich glaube du... Mein Bruder ist ein bisschen eher in dieser ganzen englischen YouTube-Bubble drin und hat mir dann irgendwie so Videos gezeigt, auch von Luke Littler, wie er einfach in irgendwelchen Twitch-Streams chillt mit seinen Homies und halt FIFA-Packs öffnet. Und am nächsten Tag steht er halt auf und geht Premier League spielen. Weißt du, und ich kaufe dem diesen Lifestyle auch ab, weil er sagt ja auch selber, natürlich trainiert er, aber jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag, der steht jetzt nicht 7 Stunden am Tag am Hockey und also wirft er seine Darts, weil muss er auch Spoiler Alert nicht mehr. Und deswegen finde ich das schon, also so diese Mischung aus, okay, ist halt ein 17-jähriger Fatzke, der zu Hause auf seiner Couch liegt, vielleicht ein paar Chips zu viel ist und halt viel FIFA spielt. Also ich finde diese Storyline einfach geil. Und um das auch nochmal aufzugreifen, ich finde schon, dass, also dieser Abstand, wenn Luke Littler sein A-Game spielt und der zweitbeste Dartspieler auf diesem Planeten, keine Ahnung, sei es Van Gerwen, sein A-Game spielt, dann ist Littler für mich klar besser. Weißt du, dieser Abstand, und den gab es in den letzten Jahren nicht. Dass du gesagt hast, ey, wenn der wirklich sein A-Game spielt, dann ist er mit Abstand der beste Spieler der Welt. Und deswegen, glaube ich, haben auch einige Angst, dass es jetzt über Jahre langweilig sein könnte. Aber ich bin da ganz bei dir und sag, ey, der wird das nicht die nächsten 10 Jahre so durchspielen, sondern auch der wird seine Phasen haben, wo er mal plötzlich nicht mehr das Triple trifft oder vor allem dann das Doppel nicht mehr trifft. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, also keine Sorgen um die zukünftigen Darts-WMs machen.
Ja, das ist so. Also ich guck gerade mal, in 2024 hat Luke Littler 1.052.000 Pfund an Preisgeld gewonnen Und jetzt kamen halt durch die WM alleine nochmal 500.000 dazu. Also der Mann hat wirklich innerhalb der letzten 12 Monate hat er 1,5 Millionen Pfund verdient. So, und das musst du als 17-jähriger Bubschi auch erstmal schaffen, wenn du halt ein paar Pfeile vernünftig werfen kannst. Und davor habe ich eine Menge Respekt. Also Luke Littler tut dem Sport gut, tut der Aufmerksamkeit um diesen Sport herum gut. Und ich nehme generell einfach wahr, dass die Darts-WM von Jahr zu Jahr auch, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen größer und ein bisschen attraktiver wird. Also wir hatten natürlich auch ein paar Deutsche dabei, da können wir ja vielleicht auch mal ein Wörtchen zu verlieren. Haben jetzt alle nicht so sonderlich performt, muss man dazu sagen. Bis auf Pikachu, der sich seinen Weg ins Achtelfinale vorgekämpft hat, aber da dann wirklich bodenlos versagt hat. Also da ist es ihm einmal komplett mit den Nerven durchgegangen. Er hatte Nathan Espinel, glaube ich, ne? Und ja, konnte da überhaupt nicht seinen Spiel abrufen. Geht da, glaube ich, im Endeffekt 4-0 unter und hatte überhaupt keine Chance. Aber ja, hat so ein bisschen die deutsche Fahne hochgehalten, was letztes Jahr Gabriel Clemens gemacht hat. Also wir haben auch in Deutschland den einen oder anderen, der den Pfeil vernünftig schmeißen kann.
Das finde ich interessant, weil, also ich bin mit Pikachu immer noch nicht so richtig warm geworden. Ich war auch, also kann ich auch sagen, im Duell mit Espinel war ich für Espinel, weil ich den einfach, man weiß ja, dass Mr. Brightside irgendwo herkommt und ist, also bevor es Luke gab, war das so mein Liebling, oder ich feiere den immer noch extrem, den Typ, finde den auch einfach, also ich gucke dem sehr, sehr gerne zu. Ja. Deswegen hat es mich auch null gestört, dass Espinel dieses Spiel gewonnen hat, aber ich finde, also ich brauche gar nicht diesen deutschen Superstar, um diesen Sport zu gucken. Weißt du, weil jetzt in anderen Sportarten, jetzt könnte ich die Klassiker sagen, so beim Handball gucke ich so lange zu, bis Deutschland ausgeschieden ist. Und danach interessiert es mich dann nicht mehr so. Und beim Darts ist das überhaupt nicht der Fall. So, ich gucke das, egal ob da jetzt noch ein Deutscher drin ist oder nicht. Und das ist ja auch, also jetzt schon seit mehreren Jahren so. Klar, Clemens hatte mal dieses eine Jahr, wo er ins Halbfinale durchgegangen ist. Aber ansonsten sind wir jetzt, Spoiler Alert, nicht so die Darts-Nation. Und das wird sich wahrscheinlich jetzt über die nächsten Jahre auch nicht so schnell ändern. Aber das macht mir überhaupt nichts aus. So, ich gucke das super, super gerne. Ich liebe das auch. Und also viele sagen, dass ja das Problem der Sportart, dass sie quasi nur im Dezember und im Januar wirklich relevant ist, weil die Premier League gucken da nicht mehr so viele. Aber für mich ist es genau das. Also mir reicht dieser eine Monat im Jahr, wo ich dann auch wirklich einfach Darts-Fan bin und es da aber auch sehr, sehr genieße.
Ja, und vor allem, es ist ja quasi auch genau das Gegenstück zu dem, worüber wir uns jedes Jahr im Fußball beschweren, dass es immer mehr wird, dass der Spielplan immer voller wird, dass du überhaupt keine Pause mehr vom Fußball hast. So, jetzt war Winterpause, aber du hast ja trotzdem deine For You zugeschissen bekommen von was passiert in England, was passiert in Spanien, warum ist Barcelona gerade und wie sieht's mit Dani Olmo aus und hast du nicht gesehen, bla bla bla, überall waren Themen vom Fußball und da ist es halt ganz geil, wenn du beim Darten dann mal einen Monat konzentriert diese Sportart hast, danach noch 3 Monate die geilste Dartsliga der Welt hinterher. Und dann hast du auch erstmal wieder Pause vom Daten. Und ich meine natürlich Pfeile und Pfeifen. Also, dass wir einfach uns mit dieser Sportart nicht übersättigen, finde ich echt ganz geil. Und es macht auch jedes Jahr einfach wieder Spaß. So, es ist von mir immer noch mal nicht ein Traum, weil ich glaube, es ist schon auch einfach realisierbar, wenn man sich mal dahinter klemmt. Aber schon noch ein Ziel, irgendwann noch mal rüber in den Ellipelli zu fahren.
Ja, also, muss man eigentlich machen.
Das wird auch einfach Bock machen.
Ja, ich habe jetzt auch ein Kumpel von mir ist dieses Jahr hingefahren und meinte, es ist nicht unmöglich. Du musst dich einfach hinterklemmen, musst natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Mein Gott, also ist nicht ganz billig, aber das lohnt sich schon. Und wenn du dann eine gute Session erwischt und das erwischst du, also mein Gott, die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich eine Kack-Session bekommst, ist nahezu null, weil irgendwas passiert immer und zur Not trinkst du halt ein bisschen Bier und hast da eine gute Zeit.
Ich wollte gerade sagen, selbst wenn die Session kacke ist, dann singst du halt Stand Up If You Love The Darts, There's Only One Luke Littler oder Phil Taylor, was auch immer. So, es finden sich schon genug Songs, die du auch trotzdem einfach grölen kannst und dann spielen halt nebenher ein paar Leute Darts, selbst wenn die Session kacke ist. Also man kriegt, glaube ich, die Zeit im Ellipelli schon ganz gut rum.
Ja, du hast es schon angesprochen, wir können ja einmal kurz pluggen, ohne jetzt groß auf den ersten Spieltag einzugehen, wobei da können wir, muss direkt sagen, ich habe nicht so viel gesehen, das Finale habe ich mir dann reingezogen, die Spontan Darts Liga ist zurück, Pfeile und Pfeifen geht in Season Nummer 2 mit einer großen Änderung. Wir haben uns ein bisschen was von der Premier League abgeguckt, also von der Darts Premier League, und spielen das Ganze jetzt nicht mehr im Ligasystem, sondern im Turniersystem, was ich also als für den Zuschauer eine extrem geile Neuerung finde. Heißt, du hast jeden Montag immer ab 19 Uhr quasi ein eigenes kleines Turnier mit Viertelfinale, Halbfinale, ja. Finale, Best-of-Three-Sätze, relativ schnelllebig, viele, viele Spiele. Und ey, ich muss erstmal Hut ab, auch wenn du die erste Runde verloren hast. Ich find's crazy, wie viel besser wir geworden sind im Vergleich zur ersten Season.
Ja. Ja, und durchweg, ne? Also angefangen beim Modus, darüber hinaus mit der Produktion ist es besser geworden. Das Dartboard ist ein komplettes Upgrade. Aber das Spielniveau ist auch deutlich angehoben. Also beim Spielniveau haben wir auch einen richtig großen Schritt gemacht. War so zu erwarten, finde ich. Aber trotzdem macht das Endprodukt gerade auch einfach richtig, richtig viel Spaß. So, natürlich war die Vorfreude auf Montag auch einfach groß. Die Vorbereitungszeit haben wir uns klein gehalten, muss man auch einfach ehrlich dazu sagen, weil ja, zwischen den Jahren waren halt viele Leute im Urlaub, deswegen war relativ wenig Vorlauf. Ich habe mir, glaube ich, eine Woche vorher bei mir zu Hause dann auch eine Dartscheibe aufgehangen und gesagt, okay, gut, ich trainiere jetzt auch ein bisschen. Ja. Die Leute nehmen das ernst und das ist auch ganz geil, aber der Spaß kommt halt trotzdem nicht zu kurz und das ist ganz cool. Wir bleiben natürlich trotzdem auch immer dran, dass wir noch Anpassungen vornehmen. Haben es ja jetzt erstmal ausprobiert mit den Fans, wenn die woanders sitzen. Vielleicht gucken wir da nochmal wieder darauf, ob sowas verändert wird. Also sind da in einem stetigen Wandel, aber grundsätzlich, das Level der Produktion hat sich auf jeden Fall effortless aufs nächste Level gehievt.
Ich habe also, weil du es ja gerade dann nochmal aufgezählt hast, ich habe also vor allem euer Spielniveau auch gemeint. Also natürlich, das Ganze drumherum ist besser geworden, aber ich habe nicht das ganze Turnier geguckt, eben aber auch einfach aus Zeitgründen, sondern dann immer mal wieder reingeguckt, dass Schnippo das direkt schon wieder gewinnt, da habe ich irgendwie ein Problem mit, der gewinnt mir zu viele Sachen, ja, seit er dabei ist. Das nervt
mich auch richtig.
Ja, vor allem du kriegst es schon auch ab, aber bei uns diese Volleyball-Meetings, Digga, der rennt rum, als hätte er die ganze Zeit eine Krone auf dem Kopf. Und so verhält er sich dann auch.
Bruder, der sitzt mir im Office direkt gegenüber. Was erwartest du, wie dick die Eier in seiner viel zu engen Badehose waren, als er am Dienstag danach direkt ins Office gekommen ist?
Na, das geht mir alles ein bisschen zu schnell, weil Pokern hat er ja auch direkt gewonnen. Und hier in der Dein Volleyball-Redaktion kriegst du den nicht mehr eingefangen. Aber war ja auch, also, und deswegen liebe ich auch diesen neuen Turniermodus. Also, ich bin großer Fan von diesem Best of Three, einfach mehrere Spiele zu sehen. Und mittlerweile musst du ja auch einfach sagen, ihr seid im Checkout gerade besser geworden. Also, man trifft dann auch mal die Doppel und muss dann nicht immer irgendwie 10, 15 Pfeile drauf werfen, außer man heißt Ben Kunke. Deswegen, also ich fand es zum Gucken extrem geil und ich finde dann auch, guck jetzt, mein Gott, du hast das erste Spiel oder erste Turniertag gegen Dirk verloren, kann passieren, aber du gehst jetzt quasi in die nächste Woche direkt wieder mit der Möglichkeit, quasi ein Turnier zu gewinnen, weißt du, und das finde ich schon irgendwie eine geile Anpassung.
Und weißt du, die treuen Podcast-Hörer, die werden hier einfach belohnt, auch direkt mit der nächsten Storyline. Weißt du, gegen wen ich nächste Woche dann direkt wieder spielen darf? Richtig, Dirk Funk, es gibt direkt das
Rematch. Aber finde ich geil, finde ich trotzdem auch irgendwie geil.
Dadurch, dass wir jetzt halt keinen Liga-Modus mehr haben, kann es halt wirklich passieren, dass du einfach jede Woche gegen den gleichen spielst. Also ich habe auch schon gecallt, ich werde in diesem Turnierverlauf oder in diesem Liga-Verlauf 6-mal gegen Dirk spielen. Das ist super nervig, weil ich mir 6 neue Songs für Dirk ausdenken muss, aber so ist es dann halt. Das Matchup hat mich richtig genervt. Also wirklich, ich score ihn an die Wand. Im ersten Leck. Ja. Also hab teilweise 200 Punkte Vorsprung, aber treff dieses beschissene Doppel nicht. Wirklich, die kleben da alle am Draht, also von den Checkdarts, ja, ein paar waren natürlich bodenlos, aber da waren auch richtig viele gute dabei und ich krieg die Scheiße nicht zu. Und mehr Checkdarts als gegen Dirk in diesem ersten Leck werde ich niemals bekommen. Also seit Montag.
Hast du mal gezählt, wie viele es waren? Montag, also im ersten Leck?
Nee. Also es waren safe mindestens zweistellig. Also
ja, auf jeden Fall.
Das waren irgendwie,
ich würde fast in Richtung 15 bis 20, in Richtung 20 gehen.
Ja, und also keinen davon zu treffen, das war einfach bodenlos. Ja. Also, und es hat richtig wehgetan. Und natürlich fängt dann auch irgendwann die Denkmaschine an. Grundsätzlich war es überhaupt so, dass ich mich erschreckt habe, wie nervös man dann doch wieder ist. Ne? Weil also ich bin es ja durchaus gewohnt, auch mal vor der Kamera zu stehen. Sportliche Performance vor der Kamera ist sowieso nochmal was anderes. Aber ich stand schon an diesem Brett, ich hab das schon auch alles miterlebt und dann stehst du da aber nach einem Jahr wieder und dann kriegst du einen Zittrigen. Mhm. So, dann flattert dir die Hand, wenn du dann da stehst und die Scheinwerfer leuchten. Und dann frage ich mich, warum, Alter? So, wo kommt das her? Aber ja, also ich kann mich davon nicht lossagen und ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass es daran gelegen hat, weil das Scoring hat ja trotzdem funktioniert. So, ich habe mir vorgenommen, auf die 19 zu gehen und habe teilweise ein Average von, also ich habe mir den nicht angeguckt, aber also der war safe zwischenzeitlich auf einer 16. Der
war gut.
So, das Scoring war
wirklich gut. Das ist nicht dein Problem, gut. Das weißt du jetzt ja auch. Es geht nur um die Doppel, die wirst du irgendwann treffen und dann wirst du Spiele, also dann wirst du dumm gesagt, wirst du auf jeden Fall Spiele gewinnen. Aber, und auch das gehört wieder, das gehört zu weit dazu. Ich finde, also du scorest besser, ich finde alle scoren besser und halt vor allem das Doppelniveau und du warst jetzt dumm gesagt, die Ausnahme, dass du mal 20 nicht getroffen hast. So. Das wird bei den anderen auch mal passieren, aber jetzt gerade für den ersten Termin, ey, das hat man sich schon angucken können. Und ich finde den Vergleich, weil wir sind jetzt ja nicht die Einzigen, die quasi auf diesen Darts-WM-Hype aufspringen, sondern also Adio und Paolo haben ja auf Twitch ein relativ großes Darts-Turnier gemacht, das wir auch produziert haben. Dann läuft hier auf Pro7 immer hier die Promi-Darts-WM. Und ganz ehrlich, Mann, unser Niveau war besser als das, was da gespielt worden ist im Durchschnitt.
Bei weitem. Also muss man schon sagen, ich habe bei Adi und Paolo auch mal ein bisschen reingeguckt. Sind natürlich einfach auch andere Leute, die da mitspielen. Klar. Alles okay, alles cool. Bei uns werden vielleicht ja auch mal das ein oder andere Mal Gäste dazukommen. Aber im Endeffekt ist es dann schon auch einfach bemerkenswert, was wir da auch in der Lage sind, auf die Beine zu stellen, weil auch mit der Produktion, da brauchen wir uns vor nichts zu verstecken.
Also für einen Montagabend ist es ein perfektes Happening. Deswegen, also sei euch allen ans Herz gelegt, euer Montagabend darf gerne jetzt in Zukunft bei Spontan verbracht werden. Und das, also ihr müsst auch nicht den gesamten Montag machen. Deswegen, ich finde es schon echt perfekt, geht so von 19 bis, keine Ahnung, 23, 30, habt ihr eine gute Zeit. Und dann schaltet da gerne mal ein und es lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht gewinnt ja Bengt dann auch nächste Woche sein erstes Spiel.
Ja, und ich wollte gerade sagen, sowieso lohnt es sich, dafür einzuschalten. Zumindest mal für den Einlauf, weil das verspreche ich euch, der wird jede Woche ein Highlight. Und im besten Fall gibt es jede Woche 3 Stück. So, dann gibt es 24 Gründe, in den nächsten Wochen einzuschalten. Aber wollen wir natürlich noch nicht alles zu hoch hängen, weil bislang stehe ich noch ohne Sieg da. Ich bin einer von vielen, die noch nie ein Spiel gewonnen haben in der Dartsliga dieses Jahr. Und daran gilt es zu arbeiten. Das wollte ich vorhin sagen. Zwischen letzten Montag und dem nächsten Montag werden halt mindestens 1000 Pfeile auf Doppelflieger, mindestens. So, die ersten 200 sind auch schon geflogen. Ich spiele jetzt nur noch Doppel. So, ich trainiere nur noch Doppel. Ich trainiere nichts anderes mehr. Weil ich aber auch der Meinung bin, wenn du die Doppel solide treffen kannst, dann kannst du auch alles andere treffen. Weil wenn du es schaffst, so ein kleines Feld gezielt zu treffen, dann triffst du auch eine Single 19. So, und deswegen, ich bin guter Dinge. Das wird. Ich werde mich weiter reinkämpfen.
Weißt du, was ich mich freue, wenn du Montag das erste Mal auf Doppel stehst? Da werde ich zugucken und werde gucken, was du mit deiner Doppelquote dann machst. Aber du gewinnst am Montag. Ich sag, du gewinnst am Montag gegen Dirk. Zumindest mal die erste Runde. Dabei.
Ja, ich komme weiter und dann haue ich meinen Jona raus und im Finale geht's dann weiter.
Gut. Dann lass uns doch einmal vom Dart rüberspringen zum großen Elefanten im Raum, auf den du dich sehr, sehr freust, auf den ich mich sehr, sehr freue, weil ich merke schon, ich bin drin. Ich freue mich tierisch auf NFL-Playoffs, ich finde es geil, ich freue mich auf die kommenden Wochen. Das ist jetzt genauso dieser Monat, bis hin zum Super Bowl geht es jetzt einfach um was. Und auch wenn mich die Regular Season nicht hundertprozentig abgeholt hat, merke ich jetzt schon gerade, ich habe es auch also geschafft, irgendwie meinen Twitter-Algorithmus und meinen TikTok-Algorithmus dahingehend sehr, sehr gut anzupassen. Der ist quasi voll von irgendwelchen Amis, die mir die Playoffs durchpredikten und Hot Takes raushauen. Deswegen, ich freue mich jetzt sehr auf das Segment mit dir, weil genau das will ich natürlich jetzt gleich machen. Also möchte sehr, sehr gerne auf die NFL-Playoffs zu sprechen kommen.
Ja, und ich gehe auch optimistisch jetzt in den Januar rein, auch wenn mir gerade jetzt das letzte Playoff-Weekend nicht mehr zwingend Grundlage dafür geliefert hat, muss ich ehrlich sagen, Regular-Season-Weekend nicht mehr zwingend Grundlage dafür geliefert hat. Komm, wir fangen immer mit den Packers an, dann machen wir es jetzt auch nicht anders, weil, also wir verlieren gegen die Bears, Jordan Love verletzt raus, Christian Watson verletzt raus und plötzlich geht gar nichts mehr in der Offensive, also überhaupt nichts gegen Malik Willis, der hat das richtig, richtig gut gemacht, hat eine unfassbar geile tiefe Bombe auf Malik Heath rausgehauen. So an ihm hat es nicht gelegen, aber gegen diese Bears zu verlieren, ist halt einfach nicht drin. So, das geht nicht und wir trailen das ganze Spiel, sind überhaupt nicht in der Lage, mal dieses Spiel zu dominieren, zu kontrollieren, haben dann kurz vor Schluss noch die Chance, mit einem Field Goal in Führung zu gehen, machen das auch, aber verlieren dann trotzdem, weil wir noch eins kassieren. So, war dann im Endeffekt auch nicht gut gemanagt von der Zeit, gehört dazu, war nicht gut gespielt von der Offensive, gehört auch dazu, aber im Endeffekt war es das letzte Spiel der Saison und ging es um kaum noch was? Ja, ist auch Teil der Wahrheit. Also es wäre verdammt wichtig gewesen, wenn wir jetzt noch einen Platz aufgestiegen wären, weil dann wären wir den Eagles aus dem Weg gegangen, dann wären wir den Lions im Viertelfinale aus dem Weg gegangen. Und weiter brauchen wir jetzt erstmal noch gar nicht sprechen, weil an den Lions musst du erstmal vorbeikommen. Es war nicht sonderlich förderlich für meine tiefen Playoff-Run-Hoffnungen. So ehrlich muss ich sein.
Nee, das war so überhaupt nicht. Vor allem, ich habe dir ja Sonntagmorgen, habe ich mich so das erste Mal mit einem möglichen Baum auseinandergesetzt und dir dann auch relativ flott geschrieben, so von wegen, wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ihr noch einen Platz nach oben rückt, das seid ihr jetzt nicht. Und ich sag dir ganz ehrlich, wir können gerne gleich mit den Packers anfangen. Ey, das ist der schwerste Baum, den du in dieser NFC kriegen kannst. Du fängst an gegen die Eagles auswärts, würdest dann bei einem Sieg auswärts gegen die Lions ran müssen. Und egal, wer dann kommt im Championship-Game, der wird auch nicht so schlecht sein. Also,
im Zweifel die Vikings.
Viel Spaß bei dem Playoff-Run. Und ich sag dir ganz ehrlich, natürlich ist es jetzt ein Spiel und das ist quasi nur das 18. Spiel gewesen. Nicht mehr so wichtig, ob du das gewinnst oder verlierst. Das 17. Pardon, in Woche 18. Aber, ey, Jordan Love, der wird spielen, muss ich dir nicht erzählen. Der wird auf jeden Fall irgendwie spielen da am Sonntag.
Ja, der hat sich ja im Schlussviertel auch schon wieder warm
gemacht. Ja, aber so,
weil Willis sich auch verletzt hatte. So, der hat sich dann auch einmal die Hand gehalten nach seiner tiefen Bombe. Und dann war auch schon so die Befürchtung, okay, gut, wen packen wir jetzt gleich? Spielt Matt LeFleur Quarterback oder was machen wir? Dann hat sich Jordan Love halt schon wieder warm gemacht. Also ja, der wird spielen und ich glaube auch, der wird durchspielen, sollte seine Hand halt fit bleiben. Ich glaube, es war die Hand. Also ich denke, auch dahingehend wird es schon in Ordnung sein, aber mal gucken, ob er es alleine rausreißt.
Ich sehe schwarz. Und das ist jetzt, also, das hat gar nichts mit den Packers zu tun, weil das war nicht irgendwie gespielt über die Saison. Ich fand euch wirklich gut, aber der Baum ist quasi unmöglich. Deswegen, ich glaube, es ist trotz einer sehr, sehr guten Regular Season am Samstag für euch dann leider vorbei. Aber du wirst das natürlich nicht.
Samstag schon, gegen die Eagles.
Ich glaube, ihr werdet gegen die Eagles verlieren, ja.
Nein, also, weiß ich, gab bestimmt schon mal so eine Storyline, wo wir drüber geredet haben, das erste Seventh-Seeded-Team, was in den Super Bowl einzieht. Also, ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren gefühlt gab es da mal so eine Story, die ähnlich war. Aber, also, vor den Eagles scheiße ich mich wirklich nicht ein. So, ja, die haben Shaquan Barkley, so, das sieht schon gar nicht verkehrt aus, was der diese Saison spielt. Also, ist Loki gerade einer der besten Athleten auf diesem Planeten. So, es gibt wenige, die in ihrer Sportart dominanter spielen als Shaquan Barkley. Und das kann uns schon vor Probleme stellen, aber natürlich glaube ich dran. Natürlich glaube ich an die Packers und natürlich glaube ich dran, dass wir auch ins Viertelfinale einziehen werden. Aber im Endeffekt, ja, es hätte uns angenehmer treffen können, um das mal sehr, sehr vorsichtig zu sagen. Und bevor wir über ein potenzielles Matchup gegen die Lions spielen, möchte ich dann auch erstmal die Eagles aus dem Weg hauen. Sonntagabend, 22.30 Uhr, perfekte Zeit. Also wirklich, das ist ein Geschenk. Das
ist perfekt, besser kannst du es dir nicht malen. Also ist die perfekte Playoff-Zeit für, sagen wir mal, den europäischen NFL-Schauer. Gut, Samstagabend 22:30 würden dann wahrscheinlich manche noch sagen, aber das kann man sich auf jeden Fall reinziehen.
Im Zweifel hast du am Samstagabend ja auch eher mal was anderes vor. So, ich bin Samstag zum Beispiel auf den Geburtstag eingeladen und ich würde nebenher Packers gucken. Definitiv bin ich dankbar drum, dass ich es nicht machen muss und dem Gastgeber damit nicht ins Gesicht scheiße. Ja, ist auch in Ordnung. Aber fairerweise, der Gastgeber ist Eagles-Fan. So, ich werde den wahrscheinlich am Tag danach wiedersehen und dann gucken wir die Packers zusammen.
Gut, das ist doch mein Plan. Also sind wir uns schon beim ersten Matchup uneinig. Das habe ich so antizipiert. Lass uns über die anderen Matchups einmal drüber gehen. Geht Samstag los mit Chargers gegen Texans, ist für mich wide open 50-50.
Ja, absolut. Also ich bin auch ehrlich, zwei Teams, die ich diese Saison über kaum bis gar nicht verfolgt habe. War da nicht irgendwas mit CJ Stroud über die Saison? Muss ich gerade mal gucken, ob der zum letzten Spiel gespielt hat. Hat gespielt, aber ist gefühlt, glaube ich, auch ausgewechselt worden, weil er ja für 6 von 6 gegangen ist mit 50 Yards und Davis Mills, ehrlicherweise noch nicht gehört, 12 von 22, also der scheint die meiste Zeit im Spiel gespielt zu haben. Sollte da tatsächlich was sein mit CJ Stroud und er könnte nicht spielen, dann wird es ein bisschen witzig. Also dann sehe ich schon, dass die Chargers da eine gute Chance haben. Aber ansonsten für mich eher mal die Texans favorisiert.
Ich gehe auch mit den Texans. Ich gehe mit den Texans. Dann machen wir weiter Sonntag das ist jetzt wirklich nicht die dolle Sendezeit, 2 Uhr, das wird auch ohne mich stattfinden, das Spiel. Ravens gegen Steelers bin ich bei Lamar Jackson, der für mich auch, also würde mich wundern, wenn er nicht MVP wird.
Ja, hat eine sehr, sehr gute Chance auf den MVP-Titel. In der Regular Season haben sie den Steelers ja auch schon den Rang abgelaufen. Es ist ja das AFC-North-Duell. Ravens gehen mit 12-5 durch, die Steelers mit 10-7. Vor allem aber die Form in letzter Zeit spricht halt einfach eine eindeutige Sprache. Also die Ravens haben dann zum Ende der Saison nochmal aufgedreht. Die sind ja richtig, richtig gut reingestartet. Das war ja auch am Anfang der Saison dieser ganz, ganz knappe, die ganz, ganz knappe Niederlage nur gegen die Chiefs, wo ein 10-Nagel darüber entschieden hat, ob die Chiefs das Spiel gewinnen oder nicht. Und natürlich wird es für die Chiefs entschieden. Hatten sie zwischendrin mal eine Hängerphase, aber die Baltimore Ravens holen das, da bin ich relativ confident. Also die ziehen ein.
Genauso confident wie bei den Bills gegen die Broncos. Das sollte eigentlich auch, ja, also sollte eigentlich auch relativ deutlich durchgehen für die Bills, die dann einmal auch eine Runde weitergehen. Packers, Eagles, also oder bist du anderer Meinung? Wahrscheinlich nicht.
Nee, gut. Also da haben die Broncos keine Chance.
Packers, Eagles haben wir gerade schon besprochen, da sind wir nicht einer Meinung. Was machen wir mit Commanders gegen Bucks? Das war also auch wild, weil die Bucks hätten eigentlich nur letzte Woche ihr eigenes Spiel gewinnen müssen gegen wirklich kein dolles Team aus New Orleans und haben sich extrem schwer getan, bis in die letzte Minute rein haben es dann gemacht. Also haben sich irgendwie so in diese Playoffs geschleppt und die Commanders ja irgendwie so ein bisschen das Überraschungsteam. Niemand hatte die wirklich auf dem Zettel und jetzt ist es für beide Teams eine Riesenmöglichkeit, einen Sprung ins Viertelfinale zu wagen.
Und vor allem, also die Commanders da ja auch wieder mit ordentlich viel Rückenwind, ne? So haben jetzt gerade wieder 5 Spiele in Folge gewonnen und da waren auch einige dabei, wo man sagt, okay, krass, dass sie die besiegt haben. Eagles zum Beispiel, die gewinnen 36-33 gegen die Eagles kurz vor Weihnachten, haben aber im selben Atemzug einen Monat vorher halt auch schon gegen die Eagles verloren, so. Die sind ein Hit-or-Miss-Team, da kann absolut alles passieren. Mal überragender Tag, mal absolut bodenlos. Und ich glaube, weil sie in den letzten Jahren auch relativ Playoff-unerfahren waren, dass das nix wird. Ich glaube, die Bucks gehen durch.
Okay, dann gehe ich mit der Honeymoon-Storyline und sage, die Commanders gewinnen das. Und dann sind wir uns wahrscheinlich wieder beide einig, dass die Vikings gegen die Rams sich durchsetzen werden.
Ja, das wäre auch das Matchup gewesen, das ich mir für die Bucks gewünscht hätte.
Das hätte es sein können. Das hätte es sein können.
Ja, das stimmt. Aber also auch die Rams waren eine wilde Achterbahnfahrt diese Saison, ne? Hatten lange auf Cooper Kupp verzichten müssen. Als er dann reingekommen ist, hat er auch auf jeden Fall wieder seine Performance gebracht. Sie haben sich sehr, sehr knapp noch durchgesetzt, ne? Also ich weiß nicht, was das Procedure war, warum sie jetzt weitergekommen sind, aber sie standen ja schon vor dem Spieltag gegen die Seahawks fest, dass sie in die Wildcard-Runde einziehen. Und das fand ich super schade, weil es gab am letzten Spieltag noch das Duell Seahawks gegen Rams. Und wäre es da um was gegangen, dann wäre es halt schon ein vorgezogenes Playoff-Spiel gewesen. So waren sie da schon sicher, konnten das Spiel dann auch in aller Ruhe verlieren. So war alles in Ordnung, dass die Seahawks da 30-25 gewinnen. Aber jetzt, wenn wir uns die letzten Matchups angucken, also ja, 25 Punkte gegen die Seahawks gemacht, davor 13-9 gegen die Cardinals gewonnen, 19-9 gegen die Jets gewonnen, 12-6 gegen die 49ers, das ist eine Frechheit, dieses Spiel. Ja, so, und im Endeffekt glaube ich nicht an die Rams, ich glaube, die werden eine sehr, sehr harte Zeit haben, weil ich habe versucht, Lions-Vikings zu gucken, bin dann aber irgendwie nach dem ersten Viertel eingeschlafen, weil war Sunday Night Football, 2.20 Uhr am Montag, ja, da sahen die Vikings auch schon sehr stark aus, aber wurden von den Lions überrannt. Und ich glaube, da wird ein sehr, sehr deutlicher Unterschied zwischen den beiden Teams stattfinden. Vikings gewinnen mit Abstand. Das wird das deutlichste Spiel.
Was glaubst du, was ist das billigste Spiel? Weil mir das gerade hier in meiner App angezeigt wird, habe ich gerade neu gefunden. Also wo kommst du für am wenigsten Kohle rein? Für die billigste Preiskategorie und was ist das teuerste? Und wie viel zahlst du jeweils?
Ich sage, das günstigste Spiel sind die Bucks gegen die Commanders.
Und nicht ganz.
Du okay, dann wahrscheinlich Texans, ja. Chargers. Okay, ich sage, dann kommst du da richtig günstig rein. $18. Ich
sag, das zahlst du $18. Es sind NFL-Playoffs, zahlst du immer noch $80. Aber für $18 kriegst du nicht mal ein Regular-Season-Spiel in der Kategorie. Kannst du vielleicht die Carolina Panthers angucken.
Ja, oder die New York Jets, weil ich war richtig enttäuscht. So, letztes Saisonspiel von Aaron Rodgers, potenziell das letzte Spiel seiner Karriere, können wir gleich vielleicht noch kurz drüber sprechen. Aber das Stadion war leer.
Die sind trash, so, natürlich.
Ja, aber also sorry, du bist in einer Millionenmetropole und einer der Größten, der jemals diesen Ball angefasst hat, hat gerade potenziell sein Abschiedsspiel aus dieser Sportart und da kommt keiner hin. Also sorry, da muss sich New York mal wirklich ein bisschen an die Nase fassen. Das war es nicht. Und teuerstes Spiel, gibt zwei. Also entweder Eagles Packers oder Ravens Steelers. Ich glaube, die größere Fanbase gibt es in Philadelphia und ich sage Eagles Packers ist das teuerste Spiel.
Was glaubst du, wo geht's da los?
Und
Ticketpreis für wirklich
$450.
Was? 450 für ein Ticket ganz, ganz hinten, oberste Reihe, Ticket Starting at 450, gerade hast du gesagt $18.
Ja, ich glaube auch, also das ist auch so die Range, in der ich mich bewege.
Nee, du darfst 170 kannst du zahlen, bist du dabei. Mal gucken, wie viel du dann siehst, ach, krass. Aber ja, Finde ich auch.
Vielleicht fliege ich hin.
Flieg mal rüber zu deinen Packers.
Ja. Ja, gute Idee, aber dann muss ich den Geburtstag vielleicht doch absagen, kann ich nicht machen. Also muss ich leider hier vor Ort gucken, schade, naja. Ja, aber also Eagles-Packers ist ja auch einfach schon das schmackhafteste Duell, wenn man sich anguckt, wie die beiden Teams in der Regular Season performt haben. Also Ravens-Steelers tendenziell auch ein sehr, sehr gutes Matchup, aber vor allem die Steelers jetzt in letzter Zeit einfach ein bisschen reingestuhlt und deswegen glaube ich auch nicht, dass es da spannend wird. Ja, ein, zwei Themen gibt es noch, die wir in der NFL besprechen müssen. Zum einen halt eben Aaron Rodgers.
Jetzt bin ich wirklich gespannt, was du mir jetzt noch für Themen auftischen möchtest.
Ja, also erstmal überhaupt, wie geht's weiter mit Aaron Rodgers? So, er sagt ja, er will sich ein bisschen Zeit lassen, braucht jetzt aber nicht mehr in eine Dunkelkammer gehen, um sich die Entscheidung zu holen. Glaubst du dran, dass es eine Zukunft gibt mit Rodgers und den Jets?
Keine Ahnung. Ich glaube, wenn er will, dann würde er das machen. Ich glaube aber nicht, dass er will. Weil er hat jetzt ja auch gesehen, dass es nicht wirklich funktioniert hat und bei den Jets jetzt nicht so auf aus. Also die Aussicht ist ja nicht so gut. Die traden jetzt hoch und dann werden sie instant ein besseres Team. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass er sagt, gut, das war's für ihn.
Aber dann auch komplett. Also, dass er auch nicht mehr zu einem anderen Team geht.
Ja, ganz ehrlich, also, das wirst du jetzt nicht gerne hören, aber was für ein Team nimmt denn Rodgers mit offenen Armen und setzt, also was für ein Contender-Team nimmt denn Rodgers jetzt mit offenen Armen und setzt den eigenen Quarterback für die Tür, also vor die Tür, machen nicht mehr viele. Also natürlich, er ist immer noch gut, ja. Aber wenn ich jetzt ein GM wäre und ein aktuell gerade gutes Team hätte, was eben noch so ein, zwei Pieces fehlen, dann würde ich nie Rodgers nehmen. Klingt jetzt dumm, aber sorry, da ist er einfach dann auch über seinen Zenit. Und deswegen, ich fand, also das Experiment bei den Jets, das hat für mich Sinn gemacht, ihn da nochmal reinzuschmeißen, weil du hast quasi nichts kaputt gemacht, sondern es war einfach mal ein Shot, den du genommen hast, hast ihn nicht getroffen, aber ich sehe den nicht bei irgendeinem Contender, dafür ist er leider zu alt.
Gut, ich rede ja auch nicht zwingend über einen Contender, aber mir würden da schon noch ein paar Teams einfallen. Also erstmal glaube ich nicht, dass es bei den Jets weitergeht. Ich glaube auch nicht, dass es Rodgers in der Hand hat, sondern dass es ein Thema wird, okay, die kriegen einen neuen Coach. Wer wird der neue Coach? Hat er nochmal Bock, mit A-Rod zu arbeiten? Und inwiefern ist das Verhältnis mit dem General Manager da auch zerrüttet? Weil Rodgers hat ja auch schon öffentlich ein bisschen mal geschossen in Richtung Vereinsführung, dass er da gesagt hat, oder in Richtung Franchise-Führung, dass er gesagt hat, okay, wäre das erste Mal in meiner Karriere, dass ich entlassen worden, dass ich entlassen werde. Oder noch viel krasser wäre es das erste Mal, dass ich von Teenies entlassen worden wäre, weil das steht ja so ein bisschen immer darüber, Rodgers und die Jets oder generell der General Manager der Jets, der soll sich wohl von seinen Teenie-Söhnen beraten lassen und da gab es schon Gerüchte, dass ein paar Spieler nicht getradet wurden, weil das Madden-Rating zu niedrig war. Finde ich auch einfach strong, dass du als General Manager dann sagst, nee, sorry, der hat nur eine 67, der kann nicht gut sein, den holen wir nicht. Und ja, da hat Rodgers halt schon ein bisschen geschossen und ich weiß nicht, inwiefern sich das noch wieder zusammenfinden kann. Dass er es noch in sich hat, hat er gezeigt, aber viel zu selten. So, er hat leider viel zu selten durchblitzen lassen, dass er auf jeden Fall noch auf diesem Niveau ist und einem Team noch helfen kann zu den Ambitionen. Wurde aber auch einfach richtig oft verkauft. So, ich habe mir jetzt das Spiel gegen die Dolphins nochmal angeguckt, weil habe ich schon häufig gesagt, dass Rodgers der Junge ist, warum ich mich in diese Sportart verliebt habe, warum ich mich in die Packers verliebt habe warum ich mich auch niemals davon distanzieren werde, dass Aaron Rodgers einer der Besten ist, die jemals diesen Ball angefasst haben. Aber also er hat viel Trash gespielt, aber seine Mitspieler halt auch. So, er hätte eine deutlich, deutlich stabilere Offense verdient gehabt, mit der er auch durchaus was hätte reißen können. Ja, wo geht's danach hin? Also ich glaube, es gibt eine Chance, dass er halt nicht als Starting Quarterback mehr antritt, sondern dass er halt sagt, okay, gut, ich bin vielleicht noch in einer Mentorrolle als Backup mit dabei so und versuche hier nochmal ein paar Leuten was beizubringen von dem, was ich über die letzten Jahre auch einfach an Erfahrung mitgebracht habe. Und ganz ehrlich, also damals beim Draft ging es ja darum, will ihn San Francisco, weil er ein riesen San Francisco-Fan war, oder wollen sie ihn nicht? Und guck dir mal die Niners an. So, die haben eine richtig beschissene Saison gespielt. Brock Purdy war auch nicht auf dem Level, wo er das Jahr davor war. Und warum nicht diese Cinderella-Story nochmal einmal zu Ende führen? Rodgers dann noch zu seinen 49ers, dann ist er im Hintergrund und spielt dann nochmal ein bisschen mit Brock Purdy, bringt ihm ein bisschen was bei, dem es sicherlich auch gut tut, so einen erfahrenen Hasen an die Seite zu kriegen. Und wenn er sich in Game 4 verletzt, so ja, dann hast du immer noch mit Aaron Rodgers einen ehemaligen MVP, der da auf dem Feld steht. Also es gibt schon ein, zwei Szenarien, wo die Karriere von Aaron Rodgers noch nicht vorbei ist.
Jo, also das Szenario, was du gerade skizziert hast, das also klingt für mich zumindest mal plausibel. Aber mein Gott, wenn es nicht so passiert, ich glaube, dann ist Aaron Rodgers jetzt auch nicht so traurig, wenn er sagt, gut, vielleicht mit 41 hänge ich dann meine Footballschuhe an den Nagel.
Ja, und immer wenn ich über Rodgers rede, dann habe ich auch Jamie Carragher im Ohr, wie er über Manuel Neuer sagt, leave the football before the football leaves you. And the football has left him. Und so wie Rodgers diese Saison gespielt hat, muss man leider sagen, es sah so aus, als hätte der Football ihn schon verlassen. Aber ja, muss man sehen, wie sich das die nächste Saison entwickelt. Ich habe noch Hoffnung, dass wir noch einmal Aaron Rodgers sehen nächstes Jahr. Aber ansonsten können wir uns nur verneigen vor einer großartigen Weltkarriere, die dieser Mann hingelegt hat. Und ja, dann habe ich tatsächlich aber auch noch ein weiteres Thema in der NFL. Weil ich sowas noch nie gesehen habe. Digga, wir haben einfach ein Freistoßtor gesehen. Wir haben einfach ein Freistoßtor in der NFL gehabt. War noch kurz vor Weihnachten, glaube ich. Aber hier gab den Free Kick. Hattest du das mitbekommen? Ich glaube, Chargers Broncos war das Spiel damals.
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ist an mir vorbeigegangen.
War nämlich super wild. Ich kannte die Regel überhaupt nicht und das war auch einer für Feinschmecker. Aber dann war kurz mal 2-3 Tage meine For You komplett voll davon. Chargers Broncos, letztes Spiel vor der letzter Play vor der Pause, glaube ich, gab einen Punt.
Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Digga, du hast mich mit Freistoß hast du mich komplett rausgenommen. Ich dachte so, hä, was für ein Freistoß denn? Aber ja, natürlich weiß ich, was du meinst.
Es war quasi ein Freistoßtor. So, und der Headcoach hat auch schon gesagt, ey, ich kenne diese Regel und seit jeher versuche ich den zu bekommen und dann hatten wir jetzt endlich die Chance, weil Fair Catch angezeigt, aber dann hat das quasi die Defense den Fair Catcher gefoult, in Anführungsstrichen. Also gab halt einen Kontakt und das darf er nicht. Und dadurch nochmal 15 Yard Strafe und dann hast du halt die Chance, okay, entweder nochmal auf einen Hail Mary Pass gehen oder dann halt aus 65 Yards einfach mal draufhalten, aber ohne Defense. So, die Defense muss, glaube ich, 10 Yards Abstand halten und darf den Kicker nicht angreifen. Und dadurch ist es quasi ein Freistoß und das war geil. Also das war wirklich geil.
Ja. Yeah. Also jetzt weiß ich auch, was du meinst. Du hast mich mit Freistoß, hast du mich ein bisschen in die Irre geführt, weil ich dann irgendwie, ich war gerade beim Rugby, weil die ja da wirklich dann auch so mal immer so Freistöße ja schießen. Aber ja, habe ich davor auch noch nie gesehen. Aber ist ja, wie gesagt, ist auch schon eine ganze Weile her. Deswegen hatte ich es nicht mehr so auf dem Schirm.
Nee, das stimmt. Was auf jeden Fall nicht so lange her ist, ist die letzte Niederlage von den Golden State Warriors. Wenn wir gerade schon in San Francisco waren, dann können wir da ja auch ein bisschen bleiben. Seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, ich habe mir gerade eben die Mühe gemacht, die Warriors sind 4-6 gegangen. Erstens, was macht das mit dir? Und zweitens, wie macht sich ein gewisser Herr Schröder?
Oh, ja, ich dachte, ich komme drum rum und dass wir das irgendwie auf die nächste Woche legen. Ich bin gerade ist eine taffe Phase. Also wir sind kurz davor, diese Saison, oder dass ich die Saison quasi weggeschmissen habe und aufgegeben habe, weil es
ging schnell.
Ja, du sagst es ging schnell, aber es entwickelt sich leider alles in eine extrem schlechte Richtung. Gab diesen einen Turning Point vor drei, vier Tagen, wo sie mal 2 in Folge gewonnen haben, gut gespielt haben. Jetzt hat sich mit Kuminga der zweitbeste Spieler verletzt und du wurdest 2-mal hintereinander zu Hause wirklich einmal mit 30 und einmal mit 20 gegen schlechte Teams, also aus dem Stadion rausgeschossen. Curry macht alles, was er kann, legt dir Nacht für Nacht 30 Dinger auf, aber das Team ist einfach leider grottenschlecht. Dennis Schröder ist leider grottenschlecht, passt da nicht rein und ist nicht der Einzige. Es passt einfach vorne und hinten nicht. Die Warriors sind kein gutes Basketballteam mehr. Muss ich ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die sind 12-3 reingegangen in diese neue Saison, haben wirklich gut gespielt, haben sehr, sehr gute Teams geschlagen. Die haben die Celtics geschlagen, haben die Thunder geschlagen. Das sind gerade so der heiße Scheiß in der NBA. Und irgendwie hat's einmal knack gemacht. Es gab eine komische Verletzung mit Melton. Seitdem der raus ist, läuft überhaupt nichts mehr. Wie gesagt, hat sich Kuminga auch noch verletzt, ist den nächsten Monat raus. Und das bricht dieses Team. Und ey, echt heute Nacht gegen die Heat. Ich habe Steph Curry noch nie so gesehen. Der war so gut, aber auch der guckt dann so hoch und als er dann ausgewechselt wird, weil das Spiel irgendwie natürlich 5 Minuten vorher schon entschieden ist. Du hast wirklich so gemerkt, ey, okay, da geht gerade richtig was kaputt. Und die sind einfach nicht mehr gut. Und ist halt neu zu sehen, ey, dieses Team ist nicht gut genug. Deswegen, in der NBA geht's schnell. Du kannst das schnell irgendwie immer wieder rumdrehen. Und dann hast du vielleicht mal einen Monat, wo es wieder besser läuft. Aber aktuell sind wir wirklich, mit einer der schlechtesten Teams, die da so rumrennen. So klar musst du sagen.
Was hat Kuminga? Season-Ending-Injury oder kommt er irgendwann wieder?
Nee, der kommt irgendwann wieder. Ich glaube, jetzt einen Monat raus, ist einfach umgeknickt. Aber ist ja nochmal wieder jetzt einen Monat weniger. So, irgendwann musst du dich auch mal einspielen. Musst du ja auch mal eine Phase haben, wo du viele Spiele hintereinander gewinnst, wenn du denn was irgendwie in den Playoffs reißen willst. Und davon sind wir leider gerade echt meilenweit entfernt. Und deswegen ist es, also es müssten sehr, sehr viele Dinge plötzlich passieren, dass die Warriors in diesem Jahr noch irgendwie ein gutes Basketballteam sind, was man irgendwie dann auch noch in Richtung Playoffs verfolgen könnte. Aber daran glaube ich gerade nicht mehr.
Ja, die letzte Woche scheint uns beide ein bisschen gebrochen zu haben in unseren US-Teams. Yeah. Aber wo wollte ich gerade drauf hinaus? Ja, ein Monat, wenn er jetzt einen Monat raus ist, das sind ja nur 30 Spiele, die er dann verpasst, ist ja gar kein Problem. Aber auf der anderen Seite ein paar Spiele in Folge gewinnen. Ich gucke gerade hier so ein bisschen die Tabelle durch, weil obviously ich habe nichts verfolgt. 15 Siege in Serie für die Thunder. 10 Siege in Serie für die Cavs? Was ist da los?
Das ist der heiße Scheiß, den du gerade genannt hast. Ey, also sowohl die einen im Westen, die anderen im Osten. Die Thunder sehen unfassbar aus und gewinnen jetzt gerade auch knappe Spiele. Ich habe jetzt erst vor 2-3 Tagen, war, glaube Sonntag zur Primetime, also zur deutschen Primetime, haben sie gegen die Celtics gespielt. Ein heftiges Spiel. Wirklich, hat echt Spaß gemacht, einfach als Neutraler das zu gucken. Und Oklahoma ist so gut, da passt jetzt alles zusammen. Und das Unfaire ist, die haben gefühlt noch 27 Picks in der Hinterhand. Also die hätten die Möglichkeiten, dieses Team noch mal besser zu machen. Und sind daher, auch wenn die sich wirklich nochmal verstärken, und ich, also Gott, ich bin jetzt kein General Manager in den USA, aber warum denn jetzt nicht? Weil wenn du in dieses Team nochmal irgendwie einen Superstar reinkriegst, wer soll die schlagen? Dann sind sie für mich auch besser als die Celtics und besser als die Cavs, und das muss was bedeuten, weil ey, Cleveland ist gefühlt ähnlich wie die Thunder auch so ein bisschen. Die sind jetzt halt irgendwann mal dran und dieses Jahr ist es jetzt soweit. Sind so gut. Da passt alles, also passt einfach alles aufeinander. Das Team ist perfekt zusammengestellt. Auch wenn da jetzt dieser super, super, super Superstar gar nicht dabei ist, so Donovan Mitchell, ist crazy. Aber das ist gerade der heiße Scheiß in der NBA. Und dann auch wirklich, also so auf lange Sicht, ich glaube nicht, dass die diese Saison jetzt nochmal irgendwie schlechter werden. Also sind weit davon entfernt, irgendwie so ein One-Hit-Wonder zu sein, sondern die sind einfach wahrscheinlich, also in der jeweiligen Conference, das Team, das du schlagen musst, wenn du was Großes gewinnen willst.
Ja, und vor allem, wenn wir dahinter gucken, also die dominanten Teams der letzten Jahre, keine Ahnung, im Westen waren es die Nuggets, die sind gerade auf 4 unterwegs, im Osten sitzt die Celtics, die sind immer noch dahinter, aber also du holst gerade halt einfach nicht diese Cavaliers ein. Also die stehen bei 31 Siegen und 4 Niederlagen, die Celtics sind da 27 Siege, 10 Niederlagen. Also die haben 2 Spiele mehr und dazu halt auch noch 4 Siege weniger. Also das ist schon echt crazy, wenn man das so sieht. Ich kann es dir nicht erklären, aber dafür bist du ja hier im Podcast da. Was ich sehe, die Bucks haben sich erholt. So, die kommen allmählich wieder. Ja, aber dann würde ich auch mal sagen, dürfen die nächsten Wochen zeigen, was da noch drin steckt. Wie sich Steph Curry und die Golden State Warriors dann noch erholen können. Und dann würde ich doch mal sagen, lass noch mal kurz rüber zum großen Bruder
Fußball. Ich habe noch ein Basketball-Thema, ja, bevor du schon wieder wegrennst. Okay. Ich gerne noch mal eine Guck-Empfehlung, weil ich es die letzten, also gut, vor 3 Wochen habe ich es verpasst und da wäre es eigentlich angebracht. Die Wagner-Doku auf ZDF Sport oder ZDF Sportstudio ist wirklich mit das, also jetzt dumm gesagt, ist die beste Sport-Doku, die ich jemals gesehen habe. Und ja, ich habe die MJ-Doku gesehen auf Netflix. Ich finde die Wagner-Doku crazy, also 4 Folgen auf dem ZDF, die quasi seit der Weltmeisterschaft dann über eine NBA-Saison begleitet haben, muss man, also selbst wenn man nichts mit der NBA zu tun hat, einfach irgendwie, wenn man deutscher Sportfan ist, dann lege ich euch das sehr, sehr nahe, um das einmal zu verfolgen, ist, finde ich, also ist wirklich überragend geworden, weil du auch, also dumm gesagt, ich kaufe denen ab, dass die wirklich so sind, weil du gefühlt bei wirklich jeder Situation dabei bist mit der Kamera, so wenn Franz seinen großen Vertrag unterschreibt, wenn Franz aber auch in den Playoffs plötzlich choked und seine schlechteste Nacht hat, dann ist die Kamera da irgendwie dabei und ich also empfinde das als extrem nahbar, so wie ich es bis dato noch in keiner Sportdoku gesehen habe, deswegen da einmal eine große Guck-Empfehlung und natürlich dann auch der Schwenk quasi dahin. Beide jetzt verletzt, Moritz hat sich leider das Kreuzband gerissen, bei den Orlando Magic, die ja quasi so ein bisschen das deutsche Team in der NBA waren, mit Moritz, mit Franz und jetzt mit Tristan Thompson da Silva, der quasi als Rookie da hingekommen ist. Und das ist schon tough, Mann. Da musst du mal drauf gucken. Also Moritz Kreuzband ist leider für die Saison raus. Franz hat ja eine Bauchmuskelverletzung, ist ja auch schon seit einem Monat raus. Und dann hupt da dieser Da Silva rum. Wie gesagt, der wurde als Rookie gedraftet und reiht sich einfach nahtlos ein. So, das ist seine erste NBA-Saison. Der spielt so crazy gut, wo ich mir dann als Warriors-Fan denke, wow, wäre das cool, wenn du den in den eigenen Reihen hättest. Deswegen, die Magic machen sehr, sehr viel Spaß. Sind ja so, wie gesagt, das deutsche NBA-Team, was da gerade rumrennt. Und in dem Atemzug, wie gesagt, guckt euch die Doku rein. Ist absolute Empfehlung.
Hervorragend. Mich hast du abgeholt. Ich guck rein.
Ja, mach mal wirklich.
Bis nächste Woche schaffe. Aber die ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Und ja, mein Gott, ne? Also ich bin ja jetzt nicht Basketballkunde.
Du wirst es lieben. Ich glaube, du wirst es lieben.
Das ist, glaube ich, schon cool. Ich denke auch. Gut, dann noch andere Takes. Sonst würde ich mal rüberleiten.
Wir dürfen rüber.
Weil die haben gerade irgendwie alle den Winterblues. Also wir müssen mal kurz anfangen hier mit Trainerentlassungen im Winter. Union Berlin entlässt Bo Svensson, so ein Team, wo ich, also und ich verfolge ja viel Bundesliga, ne, aber das war echt, die haben sich einfach runtergemausert. Also Union hat 9 Spiele in Folge nicht mehr gewonnen und das habe ich gar nicht so aktiv mitbekommen, aber natürlich rutscht sie dann irgendwann auch in niedere Tabellengefilde. Und dann habe ich schon verstanden, warum man Bo Svensson entlässt, weil irgendwie seit Wochen nicht gewonnen, aber auch wenig Spielsystem. So, die haben wirklich immer ekelhaften Fußball gespielt und dann hast du da hinten eigentlich immer auf 1-0 gespielt und das kann es halt nicht sein, vor allem wenn es dann einfach auch nicht funktioniert. Union sehr, sehr defensiv lastig eingestellt gewesen diese Saison und kriegen dann jetzt halt die volle Breitseite Konterfußball mit Steffen Baumgart. Ich sehe da noch kein Match. Wie sieht's bei dir aus?
Na, ich sehe also rein Kult, also thematisch, wie man das ja immer so sehr gerne rund um Union sagt, sehe ich da natürlich ein Match, weil das irgendwie so passt. Und ich glaube, Baumgart ja auch schon bei Union gewesen. Also der hat da eine History, deswegen, also aus der POV passt. Ich weiß aber, wo du herkommst oder ich verstehe, wo du herkommst, dass du sagst, ey, okay, ich weiß nicht, ob das fußballerisch so jetzt einhergeht, weil ja schon, also Union für extrem defensiven Fußball bekannt ist und jetzt eher quasi abgezockt spielt und Baumgart möchte oder hatte zumindest mit dem HSV was anderes gemacht, deswegen, ich gebe dem schon eine Chance, ich glaube schon, dass das funktionieren kann, ich sehe es ähnlich wie du, ich habe das null mitbekommen, dass Union so sich nach unten gemausert hat, aber es ist halt wirklich wie so eine graue Maus, die halt keine Spieler mehr gewonnen hat, deswegen ja. Ist es schon logisch, dass du dann irgendwann beim Trainer angekommen bist. Die Frage ist, ob Baumgart da jetzt quasi mit den Mitteln, die er hat, weil, muss ich ja auch ehrlich mal sagen so, er ist in Köln auf lange Sicht dann gescheitert, er ist in Hamburg auf kurze Sicht gescheitert, gucken wir, ob er jetzt in Berlin glücklich wird.
Ich glaube halt nicht, vor allem, weil Steffen Baumgart mit diesem Transfer mir langsam anfängt, auf den Sack zu gehen. Muss ich ehrlicherweise leider dazu sagen. Weil, also, natürlich kommt er dann da wieder an und erzählt die nächste Herzensstory. So, ja, ich kenne den Club
also ist er halt.
Und Union bedeutet mir so viel. Ja, aber also, wirklich, als Kind schon HSV-Fan gewesen und natürlich, das ist mein Herzensverein. Ja, FC Köln, wirklich so eine tolle Stadt, so eine tolle Region hier. Und wäre doch toll, wenn wir uns hier was aufbauen können, wie Jürgen Klopp damals bei Dortmund. Also, es ist mir jetzt beim dritten Verein in Folge, wo sein Herz dran hängt, dann doch irgendwann ein bisschen viel. Und bin gespannt, wann er sich die nächste Geschichte aussucht. Weil, also sind wir ehrlich, ne, der Mann hat jetzt auch schon über 10% der deutschen Clubs im Profifußball durch. Also der ist jetzt bei seinem vierten Club angelangt und also wir bewegen uns nicht mehr weit weg davon, dass er zum nächsten Bruno Labbadia wird. Weil also
ich weiß, was du meinst.
Zweifel,
ich weiß wirklich, was du meinst.
Der kriegt Krisenclubs gerade dran.
Ja, aber und das habe ich auch, weil ich ähnlich gedacht habe wie du. Ich muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen, dieses, dass er quasi jeden Club zu seinem Herzenclub macht. Der hat schon auch immer eine History. Also ist ja quasi, er hat ja erzählt, ist quasi Rostock-Fan, weil er in Rostock geboren ist. Er ist HSV-Fan, weil er das früher in seiner Kindheit war, er eben HSV-Fan, ist deswegen irgendwie mit Union verwurzelt, weil er früher als Spieler bei Union 3 Jahre gespielt hat und ist halt in Köln verwurzelt, ja. Weil da eben auch 3 Jahre jetzt Trainer war. Deswegen, ich kaufe ihm das schon ab, dass jeder Club irgendwie wichtig ist, weiß aber auch, wo du herkommst, zu sagen, ey, okay, der hat jetzt halt schon auch einige Clubs durch und so dieser ganz, ganz große sportliche Erfolg, ey, der hatte eine crazy Phase in Köln mal, aber hat die auch nicht quasi über einen längeren Zeitraum fortführen können, ist in Hamburg gescheitert, so ehrlich musst du sagen. Und so ehrlich musst du sein und deswegen, also muss jetzt halt auch mal Ergebnisse liefern, um halt nicht nur dieser, ich bin halt ein Kulttrainer und nehme so ein bisschen die Bundesliga-Clubs auseinander.
Ja, und das kann er jetzt in Berlin auch beweisen, weil also er kriegt eine Truppe zusammen, die echt keinen Fußball gespielt hat dieses Jahr, also die sich immer nur hinten reingestellt hat, nur auf Konter gegangen ist was heißt nur auf Konter, aber also sich erstmal überhaupt nur hinten reingeigelt hat. Die haben jedes Spiel Fünferkette gespielt und haben sich einfach vors Tor gestellt. Und also da jetzt eine Spielidee reinzukriegen, das ist eine große Aufgabe. Das ist eine wirklich große Aufgabe für einen Trainer. Du machst gerade hier Handzeichen vor der Kamera, solltest mir was sagen?
Oh nee, oh Gott. Ich wusste gar nicht, wo meine Kamera steht.
Das war hier gerade so ein Italiener, den Martin mir gegeben hat. Aber er sollte nicht alleine bleiben im deutschen Profifußball, weil 96 hat auf Tabellenplatz 4 auch mal gesagt, ey, Trainer, scheiß drauf. 2 Punkte hinterm Aufstiegsrang, aber raus mit Leitl. Hast du davon überhaupt was mitbekommen?
Ja, tatsächlich, weil ich ja in Hannover war, da hatte ich auch das Thema mit ein, zwei, mit denen wir auch gefeiert haben. Herzlichen Glückwunsch zu meiner Meinung nach im letzten Jahr wirklich beschissensten Trainerentlassung, weil das, also sorry, kann ich mir nicht, vielleicht kannst du es mir gleich erklären, aber mit 2 Punkten hinter einem Aufstiegsrang den Trainer rauszuhauen, der jetzt wirklich 2,5 Jahre, also in einem, und das habe ich mir jetzt ja auch nochmal durchgelesen, gab es scheinbar einen 3-Jahres-Plan, auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Nach zweieinhalb Jahren hast du Hannover 96, die wirklich eine graue Maus in der zweiten Bundesliga waren, dahin zumindest mal wieder gebracht, dass du wirklich direkten Kontakt in einer zweiten Liga, wo alles passieren kann, hast du direkten Kontakt zu einem direkten Aufstiegsrang und setzt dich dann dahin und entlässt im Winter deinen Trainer. Das verstehe ich nicht.
Ja, mich hat die Nachricht auch heftig überrascht. So, ich habe nicht damit gerechnet. Die Rufe Leitl raus, die waren schon hörbar in Hannover-Fankreisen. So, dass man da gesagt hat, okay, der ist es jetzt nicht, der uns den Aufstieg bringt. Ich persönlich habe ihn sehr gemocht, durchaus auch als Typen, weil ich finde, es war schon ein Match zwischen Stefan Leitl und Hannover 96. Ich habe gerade Scheiße erzählt, das ist nicht der vierte Platz, auf dem wir den Trainer entlassen, sondern der siebte. Aber trotzdem sind es 2 Punkte bis zum direkten Aufstiegsrang, einer hinter der Relegation. Also das hat wirklich Schalke-Züge, das hat Hamburg-Züge. Sobald du einmal kurz rausrutschst aus den Aufstiegsrängen, sagst du direkt, okay, nee, das war's. So, das fühle ich wirklich absolut nicht, dass man da dann sagt, okay, direkt den Trainer feuern. Auf der anderen Seite, wenn du es dir halt mal anguckst, du stehst nach 17 Spieltagen mit 22-17 Toren da. Im Schnitt gehen deine Spiele 1-1 aus. Du schießt ein Tor, du kassierst ein Tor und mehr passiert nicht in den ganzen 90 Minuten. Und ein Hannover-Spiel zu gucken, ist dieses Jahr echt schwere Kost. Also das ist schon wirklich, von Spielidee ist da auch relativ wenig zu erkennen. Und immer wenn du die Chance hast, dich oben an der Tabellenspitze festzusetzen, fairerweise, das geht allen Teams so in der zweiten Liga gerade, dann verkacken die halt. So, dann kommen halt wirklich, also du brauchst gerade eigentlich nur ein Spielgewinn und dann kommt Münster und du verlierst und dann kommt Ulm und du verlierst. So, das geht einigen Teams so, deswegen alles gut. Das ist auch einfach diese zweite Liga dieses Jahr. Aber Spielsystem ist da schon wirklich einfach wenig zu erkennen gewesen und es hat sich kaum entwickelt. Also ja, Hannover hat den Anschluss zur Tabellenspitze und damit ist die Grundlage für Breitenreiter geschaffen, auch den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Aber ich finde, es ist auch das völlig falsche Zeichen. So, weil du baust auf einen Dreijahresplan, gut, dann gib ihm auch noch dieses halbe Jahr. Weil es ist ja jetzt auch definitiv weit weg von einer verschenkten Saison. So, Hannover ist in Schlagdistanz. Und wenn du dieser Mannschaft vertraust, wenn du diesem Trainer vertraust, gibt es eine Möglichkeit, dass es zurückgezahlt wird. Aber ja, wir haben die beste Defensive der Liga. Aber ja, wir haben auch den 5. schlechtesten Angriff. So, das ist halt, es gibt 4 Teams, die weniger Tore geschossen haben. Und das kann nicht dein Anspruch sein als Aufstiegsteam.
Ja, aber apropos Anspruch, ich finde Anspruch ist ein gutes Wort. Hannover, finde ich, hat gerade so ein bisschen vergessen, wo sie herkommen, Mann. Ihr seid jetzt auch das 6. Jahr zweite Liga. Und das ist, finde ich, nicht selbstverständlich, dass man, wie gesagt, dann jetzt da oben mitspielen kann. Und nochmal, das finde ich nochmal das Perverse, man gibt einem Trainer einen 3-Jahres-Plan mit. Der ist voll im Soll, du bist wirklich maximal im Soll und sagst, ey, okay, wir sind doch auf der Schwelle zur Bundesliga, ob es klappt, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es mit Leitl geklappt hätte, ich bin mir aber, und das ist jetzt mein, ich weiß nicht, nennst du ein Hot-Tag, ich bin mir sicher, dass es mit Breitenreiter nicht klappt. Ich mag auch Breitenreiter nicht, das ist mir wieder so, gut, wir nehmen den, weil der halt schon mal bei uns gut war, wird irgendwie schon mal wieder nochmal funktionieren. Spoiler Alert, das funktioniert nicht so dolle, wenn man einen Trainer ein zweites Mal immer da wieder reinhaut, in ein Szenario, was er schon mal quasi sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen hat. Deswegen, ich bin kein Fan von dem Wechsel. Ich bin überhaupt kein Fan von dem Zeitpunkt und würde mich natürlich, weil ich finde Hannover, und das ist nicht mal irgendwie nur wegen dir, ich finde Hannover eigentlich wirklich einen geilen Club, also auch einer, mit dem ich sehr, sehr gerne in der Bundesliga liebäugeln würde, finde es aber einfach, also die falsche Entscheidung. Und vielleicht, keine Ahnung, werde ich Lügen gestraft und sie sind mit Breitenreiter so viel besser, ich glaube da nicht dran.
Also Breitenreiter hat halt gezeigt, dass er 96 in der zweiten Liga kann. So, damals halt dieses Traumduo Breitenreiter-Held, die ja gefühlt bei 4 verschiedenen Vereinen zusammen unterwegs waren, die haben schon richtig gut geklappt in Hannover. In der Bundesliga wollte es dann halt nicht mehr und irgendwann mussten sie dann die Reißleine ziehen. Ich fand Breitenreiter nicht schlecht in Hannover, aber also ich bin auch ehrlich, ich habe mir jahrelang Mirko Slomka als Trainer zurückgewünscht und dann war der wieder da und der hat so komplett reingestuhlt. So, ich bin auch kein Fan mehr davon, diese alten Lieben aufzuwärmen und da dann zu sagen, so ja, hat ja einmal funktioniert, dann probieren wir es jetzt einfach blind nochmal. Vor allem, wenn du halt gerade eigentlich einen Trainer an der Seite hast, mit dem es funktioniert mit Leitl. So, du hast Hannover endlich mal stabilisiert. So, wir haben es zumindest mal geschafft, auch ein paar Spiele in Folge nicht zu verlieren und unsere Defensive in den Griff zu kriegen. Und natürlich helfen da dann die Personalien Marcel Halstenberg, Ron-Robert Zieler und wie sie alle heißen. Aber trotzdem musst du es erstmal auch überhaupt hinkriegen, daraus eine Truppe zu formen, die so diszipliniert auch gegen den Ball steht, dass du halt schlagkräftig bist, gegen egal welches Team der Liga. So ist es egal, ob da jetzt gerade Greuther Fürth auf den 15. kommt oder halt Köln als Tabellenerster. Hannover hat immer die gleichen Siegchancen. So, das ist halt auch die gleich große Chance zu verlieren. Aber ich bin sehr gespannt, was daraus wird. guck da aber auch sehr ängstlich drauf, weil ich nicht dran glaube. Also ich glaube, 96 wird nicht hochgehen. Ich glaube auch Hamburg und Köln gehen nicht hoch. Ja, dafür ist dieses Jahr die zweite Liga einfach zu verrückt. Aber ja, war schon verrückt, was da in der Winterpause abgegangen ist. Weil die beiden Trainerwechsel habe ich null kommen sehen. Und häufig bahnen die sich ja an, aber die fand ich null.
Ja, nö, geh ich mit. Gut, jetzt haben wir wirklich lange über Hannover 96 geredet. Reicht auch wieder. Hast du noch was? Ja, was willst du noch machen?
Wurde auch mal Zeit, dass wir hier mal über Hannover reden. Weil immer nur Stuttgart hier, Stuttgart da, Stuttgart toll, Stuttgart schlecht. Aber wir dürfen noch mal kurz die Hannover analysieren. Nö, damit können wir eigentlich Podcast für heute zumachen. Nur gute Grüße mitgeben in die kommende Woche, weil es läuft alles wieder an. Bundesliga geht los und mit einem halbwegs großen Kracher. Also Bayer Leverkusen möchte Punkte für die Champions League klar machen, Borussia Dortmund Punkte für die Conference League. Leverkusen reist nach Dortmund und am Samstagabend reist Bayern nach Gladbach. Und wäre nicht das erste Mal, dass die Bayern in Gladbach Punkte liegen lassen. So, deswegen, vielleicht reden wir nach diesem Wochenende wieder über einen etwas offeneren Meisterkampf. Wir haben Hoffnung.
Stimmt. Fußball habe ich voll verdrängt, dass es jetzt schon wieder losgeht. Ich hätte gedacht, wir hätten noch eine Woche, aber ja. Schön. Schön, dass es wieder losgeht.
Und vor allem kommt ja auch direkt englische Woche
hinterher. Ja, ist, ne? Stimmt.
Also wir haben jetzt direkt Bundesliga am Wochenende, dann englische Woche, Dienstag, Mittwoch, die ihr euch aber wirklich schenken könnt. Also wenn ihr kein Fan von einem Bundesligisten seid, dann scheiß drauf, weil also das sind wirklich nur Rotzspiele. Das Beste ist noch Stuttgart gegen Leipzig, aber ansonsten die Spiele wirklich nicht sonderlich attraktiv unter der Woche. Aber dafür, wie gesagt, am Wochenende, also am Freitag Leverkusen reist nach Dortmund. Traust du Leverkusen das zu?
In Dortmund zu gewinnen? Ist jetzt nicht so schwer diese Saison. Also natürlich traue ich es hinzu, keine Ahnung.
In Dortmund ist ja, Dortmund ist ja wenigstens mal Heimteam gewesen. Ja? Eine ganze Zeit lang.
Keine Ahnung, habe ich mir noch nicht mit auseinandergesetzt. Aber also im Zweifel traue ich Leverkusen auf jeden Fall zu, Dortmund zu schlagen. Das ist auf jeden Fall die Bottomline.
Ja. Ja, gut. Und dann nochmal einmal Sendehinweis, dass nächste Woche Handball-WM wieder losgeht. Also am Dienstag erstes Spiel und Mittwoch starten die Deutschen rein gegen Polen. Kader sieht okay aus, also vor allem nach den jüngsten Ergebnissen müssen wir uns da nicht verstecken. Olympia hat uns gut getan, letztes Jahr Europameisterschaft sind wir auch bis ins Halbfinale vorgedrungen. So, da kann schon auch was kommen. Also nächsten Dienstag Handball-WM, Deutschland zumindest mal im Kreis, der zu den Halbfinalisten zu zählen ist. Da lege ich euch ans Herz, schaut euch das an, verfolgt die deutsche Nationalmannschaft. Die spielt dann ab Mittwochabend 20.30 Uhr gegen die Polen. Und dann würde ich auch mal sagen, rein in die Playoffs.
Machen wir so. Viel Spaß. Tschüss.